So haben wir also als das, was Gott in seiner Souveränität, in seinem souveränen Handeln überwinden muss, zuerst einmal gesehen war der Unglaube, aber als nächstes kommen wir dann auch zum Kreislauf der Sünde, der in dem Leben Jakobs überwunden werden musste. So, wollen wir sehen, dass die Technik hier mitmacht? Na? So. Hier haben wir einen zweiten interessanten Vergleich. Diesmal ist es jetzt der Vergleich zwischen Labans Brautbetrug, der ja hier in der Hochzeitsnacht den Jakob betrügt, wo wir einen interessanten Vergleich finden zu Jakobs Geburtsrechtsbetrug und Segensbetrug. Wie ich schon angedeutet habe, wird jetzt als nächstes geschildert, wie Jakob anfängt, für Laban zu arbeiten. Laban erlaubt Jakob, seinen Lohn festzusetzen, und dieser setzt ihn jetzt genau fest. Wie lange er bereit ist, für Laban zu arbeiten, 7 Jahre, dass er für dieses Geld dann, dass er das als Brautpreis für eine der Töchter von Laban bezahlen will. Und dann, gegen die Bräuche des Landes, setzt er fest, dass er Rahel als Braut haben will. Davon lesen wir hier in Vers 29, Vers 18. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Und wir alle kennen, wie diese Geschichte dann weitergeht, wie in der Hochzeitsnacht dann Jakob nicht die Rahel vorfindet, sondern die ältere Tochter Lea, wo wir also sehen, wie hier Jakob selbst betrogen wird. Jakob, dessen Name ja selbst Betrug heißt, wird jetzt zum Betrogenen. Aber interessant ist es hier jetzt auch einmal den Vergleich zu schlagen, zurück zu Jakob selbst, wie er seinen eigenen Vater betrogen hat. Zum einen sehen wir natürlich hier der ältere Bruder, der jüngere Bruder, der Jüngere, der den Älteren um den Segen betrügt, und jetzt die jüngere Schwester und die ältere Schwester, die jetzt hier für die Jüngere verheiratet wird. Genauso wie Lea verschleiert war und dadurch dieser Betrug zustande kam, so war es auch selbst Jakob, der sich selbst verschleiert hat, der diese Felle und diesen Geruch angenommen hat, um seinen Vater zu betrügen. Aber selbst auch in dem Text der Wortwahl, die Mose hier gebraucht, um diese Geschichten aufzuschreiben, finden wir diesen klaren Hinweis auf den Vergleich dieser beiden Betrüger. Da lesen wir in Vers 29, Vers 25, dass Jakob jetzt Laban fragt: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Und dieses Wort betrogen kommt von derselben Wortwurzel wie auch das Wort, was Isaak gebraucht, um Jakobs Betrug an seinem Bruder zu beschreiben. Wenn er in Kapitel 27, Vers 35 sagt: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Dieses Wort betrogen und List ist eigentlich ein und dasselbe Wort im Hebräischen. Wir sehen also hier diese Parallele von Betrug und List zwischen diesen beiden Geschichten. Und genauso wie auch der Segen zum Bedauern von Esau nicht rückgängig gemacht werden konnte und kein weiterer Segen mehr übrig blieb, so konnte auch diese Ehe mit Lea natürlich nicht rückgängig gemacht werden. Wir sehen also hier den Kreislauf der Sünde. Der Betrüger wird selbst zum Betrogenen. Der Betrügende, der Täter, wird jetzt selbst zum Opfer. Aber darüber hinaus führt diese Sünde dann auch noch weiter, insofern, dass Jakob Lea verschmähte, aufgrund dessen, was ihr Vater ihm angetan hatte. Nicht nur verschmähte Jakob jetzt seinen eigenen Onkel, wie auch der Vortrag von Bruder Nesvogel heute Nachmittag zeigen wird, sondern auch seine eigene Frau. Wenn wir dann hier in Kapitel 29, Vers 31 lesen: Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, oder wie die Schlachterbibel es übersetzt, verschmäht war, machte der Herr Lea fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und wir vermuten hier der Grund, warum jetzt Jakob die Lea nicht liebte, sondern sie gar verschmähte, war, weil er betrogen wurde. Wir sehen also hier, Gott muss eingreifen, um diesen Kreislauf der Sünde rückgängig zu machen. Und sehr wohl werden wir später in der Geschichte noch sehen, wie Gott tatsächlich auch diesen Kreislauf der Sünde überwindet. Und da, wo Sünde mehr und mehr die Menschen zersplittert, die Gnade Gottes, das Heilswerk Gottes, die Menschen wieder zueinander bringt. Gott muss den Unglauben überwinden in seinem souveränen Handeln. Er muss diesen Kreislauf der Sünde überwinden, aber als drittes ist auch in dieser Geschichte, wie in so vielen anderen Geschichten der Patriarchen, sind es biologische Hindernisse, die Gott in seinem souveränen Handeln überwinden muss. Es fällt auf, dass all diese Frauen der Patriarchen Probleme haben, Kinder zu gebären. Es ist das Hindernis der Unfruchtbarkeit, wie auch andere Missstände wie Hungersnöte, die das Leben der Patriarchen beschweren und es schwierig macht, für sie wirklich zu sehen, wie Gott diese Verheißungen, die er gegeben hat, auch ausführt. Wie wir eben schon in Kapitel 29, Vers 31 gelesen haben, Rahel war unfruchtbar. Und so lesen wir jetzt in diesem nächsten Abschnitt von Kapitel 29, Vers 31 bis Kapitel 30, Vers 24, die Geschichte, wie die 12 Söhne Jakobs in die Welt gesetzt werden. Und eigentlich ist es eine Geschichte von Ringen mit Unfruchtbarkeit. Ein Ringen, ja, zwischen Lea und Rahel, die Rahel, die unfruchtbar ist und so dringend ein Kind haben will, und die Lea, die gerade durch das Kindergebären versucht, die Liebe Jakobs zu gewinnen. Also auch hier eine Fortsetzung eigentlich dieses Themas des Kreislaufs der Sünde. Aber auch hier entdecken wir jetzt wieder Parallelen zu Sarah und ihrer Unfruchtbarkeit und ihrem Ringen um Nachkommen. Diese Geschichte, die für uns in Kapitel 11, Vers 30, eigentlich bis 21, Vers 21 aufgeschrieben ist, wo in Kapitel 11, Vers 30 schon gesagt wurde, Sarah ist unfruchtbar, und wir dann erst am Anfang von Kapitel 21 endlich sehen, dass Gott Sarah ein Kind schenkt. Aber auch hier sehen wir wieder einen entscheidenden Unterschied. Natürlich ist es in der Geschichte von Sarah hauptsächlich Abraham, der um Nachkommen ringt, der immer wieder diese Verheißung von Gott bekommt und wo immer wieder sein Glaube jetzt auch auf die Probe gestellt wird. Aber interessanterweise ist es hier bei dem Ringen um Nachkommen in der Geschichte von Kapitel 29 und 30 sind es eher die beiden Frauen, die ringen. Dass Jakob wirklich um Nachkommen ringt, den Anschein gibt es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Jakob erscheint eigentlich in dieser Geschichte nur als eine Spielfigur, die hin und her geschoben wird zwischen diesen beiden Frauen, wo durch Intrigen die Frauen sich einander austricksen, wo die eine Frau die andere beneidet für die Kinder, die sie hat, lauter Tricks gespielt werden, um zu sehen, wer die meisten Nachkommen in die Welt setzen kann. Ganz im Gegenteil ist Jakob eigentlich nicht wirklich hier interessiert. Man könnte schon fast sagen, er ist genervt von diesen Frauen. Wenn er dann zu Rahel sagt, bin ich denn Gott, ja, dass ich dir behelfen könnte mit dieser Unfruchtbarkeit. Ja, welcher Vers ist das jetzt? Das wäre der Vers Kapitel 30, Vers 1 und 2. Bin ich denn Gott, der ich dir die Leibesfrucht versage? Genauso wie auch Abraham und Sarah bedienen jetzt Rahel und Lea sich auch der Nebenfrauen, um noch mehr Nachkommen in die Welt zu setzen. Bei zwei Frauen macht das jetzt schon vier Mütter, die hier diese 12 Kinder gebären. Aber auch hier ist es interessant, dass genauso wie bei der Geschichte um Sarah betont wird, es ist Gott, der den Mutterleib öffnet. Gerade in dieser Geschichte, wo wir diese 12 Kinder sehen, die in die Welt kommen. Der erste ist Ruben, der letzte ist Josef. Und beim ersten und beim letzten wird explizit gesagt, dass es Gott war, der Leas, und dass es Gott war, der dann Rahels Mutterleib geöffnet hat. Wenn wir hier in Kapitel 29, Vers 31 lesen, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben. Der Herr sah es, der Herr tat. Und genauso lesen wir dann am Ende von dieser Geschichte, von diesem Abschnitt in Vers 30, Vers 22. Gott gedachte aber an Rahel und er hörte sie und er machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen und sie nannte ihn Josef. Also auch hier, wie Mose diese Geschichte erzählt, macht er sehr am Anfang und am Ende sehr deutlich, diese 12 Kinder sind nichts anderes als ein Zeichen, Gott ist es, der Nachkommen schenkt. Und mittendrin dann, wie gesagt, auch diese Worte, die es bestätigen, wenn Jakob sagt, bin ich denn Gott, der ich dir die Leibesfrucht versage? So betont also auch diese Geschichte wieder, dass es der Herr ist, der in seiner Souveränität diese biologischen Hindernisse überwindet, der seine Verheißungen zur Verwirklichung bringt. Und überlegen wir hier wieder, was für eine Ermutigung das gewesen sein muss für das Volk Gottes, was jetzt drauf und dran ist, in das verheißene Land zu ziehen, wo Gott bestätigt, wo Gott sagt, es ist nichts unmöglich. Wenn ich an eurer Seite bin, kann ich euch dieses Land geben. Und was für eine Ermutigung ist es auch für uns. Was auch immer für Hindernissen wir gegenüberstehen, bei Gott ist es nichts unmöglich. Gott tut, was er verheißen hat und sein Wille wird umgesetzt in unserem Leben. Das bringt uns zu einem vierten Hindernis, was überwunden werden musste durch Gottes souveränes Handeln, und das ist das Exil. Und hier vergleichen wir Jakobs Exil mit dem Exil Israels. Wenn wir hier nochmal einen Schritt zurückgehen und uns den Gesamteindruck, die Gesamtstruktur dieses Dramas anschauen, so sehen wir in dieser Geschichte, wie wir in Kapitel 27 bis 28 Anfang gesehen haben, Jakob flieht vor Esau. Dann als nächstes diese Geschichte, wo Jakob in Bethel den Engeln Gottes begegnet. Jetzt die Geschichte, die wir eben betrachtet haben. Jakob lebt jetzt im Exil in Padan Aram bei Labans Familie. Dann werden wir heute Abend sehen, wie Gott noch einmal dem Jakob begegnet. Diesmal nicht in Bethel, sondern in Mahanaim. Und dann die wunderschöne Geschichte, wie Jakob sich mit Esau versöhnt. Aber genau in dem Zentrum dieser Geschichten, zwischen diesen zwei Begegnungen mit Gott, lebt Jakob im Exil. Er ist im Land, im Osten, an dem Ort, wo eigentlich ein Patriarch nicht hingehört. Nun, dieses Buch Genesis, genauso wie die anderen 5 Bücher des Pentateuchs, sollten nicht nur für die erste Generation, die jetzt ins weiße Land zieht, sondern auch für die Generationen danach Gottes Wort sein. Und Gott hat es sehr deutlich gemacht durch Mose, dass der Tag kommen wird, wo das Volk Israel wieder aus dem verheißenen Land hinausgespien wird und ins Exil kommen wird. Und so würden wurde dieses Wort auch geschrieben für zukünftige Generationen, die sich im Exil befinden, die Gewissheit haben, Gott kann auch das Exil überwinden. Gott kann auch das Volk Israel wieder zurückbringen zu dem Ort, wo sie hingehören. Ein Aspekt, der dann auch von den Propheten später wieder aufgegriffen wird. Wie es das Drama um Jakob, den Vater der 12 Stämme, veranschaulicht, hatte Israel wirklich einen gewaltigen Gott. Ein Gott, der Hindernisse überwindet durch sein souveränes Handeln. Israel würde viele dunkle Tage erleben, aber bei alledem konnten sie wissen, Gott wird unsere Hindernisse, unsere Missstände überwinden, er ist ihnen gewachsen. Wenn wir heute diese Geschichten weiterlesen, so sehen wir, dass sich auch schon hier in dem Leben Jakobs diese Souveränität Gottes gezeigt hat. Dass viele dieser Hindernisse schon hier in dieser Geschichte überwunden werden. Und genau diese selbe Gewissheit dürfen wir auch für unser eigenes Leben haben. Und so kommen wir zu dem dritten und letzten abschließenden Punkt, diese dritte Lektion, die wir von dem Leben Jakobs lernen können. Am Ende ist es nicht nur der Glaube, der zählt, am Ende ist es nicht nur das souveräne Handeln Gottes, das zählt, sondern es ist auch die Erwählung Gottes, die zählt. Gerade bei dem Patriarchen Jakob kann dieser Aspekt der Erwählung nicht fehlen, über den es heißt, Esau, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Überlegen wir einmal hier jetzt Jakob, der weit weg von seiner Heimat lebt, dessen eigene Lieblingsfrau um Kinder ringt, wie er sich auch hätte zufrieden geben können und sagen können, gut, ich kann ja auch hier in Padan Aram mir eine Heimat aufbauen. Ich kann darauf verzichten, dass meine Lieblingsfrau Kinder gebärt und hätte einfach sagen können, vergiss die Verheißungen Gottes, hier baue ich mir meine Existenz auf. So schwer kann es ja nicht sein, Land zu haben und Nachkommen zu haben. Was sollte die Einstellung des Volkes sein zu diesen Verheißungen des Herrn? Und so sind diese Geschichten Jakobs auch aufgeschrieben worden, um dem Volk Gottes, um auch uns heute zu zeigen, es gibt etwas Wichtigeres, als einfach nur irgendwie die Verheißungen umzusetzen. Es gibt etwas Wichtigeres, als in irgendeinem Land zu wohnen und irgendwelche Nachkommen zu haben, ohne dabei wirklich in dem Willen des Herrn zu sein. Das Entscheidende ist, dass wir erfahren, Gott hat uns berufen, Gott hat uns erwählt, Kinder seiner Verheißung zu sein. Einige von Ihnen haben sich vielleicht schon gefragt, wie passt jetzt Kapitel 36 zu Kapitel 29 und 30? Wie passt das zusammen? Aber sehr wohl ist dieses Kapitel 36 ein entscheidender Beitrag zu den beiden Kapiteln, die wir bisher heute Morgen betrachtet haben. Ich will zuerst, bevor wir zu Kapitel 36 kommen, jedoch noch einmal zurückblicken zu Kapitel 25, Vers 23, wo Gott schon am Anfang des Lebens dieser beiden kleinen Jungen eine Prophezeiung gegeben hat, wie es um die beiden Völker stehen wird, die aus diesen beiden Buben werden. Da hieß es schon zu Rebekka bei der Geburt, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und durch das ganze Drama Jakobs hindurch fragen wir uns jetzt, wie erfüllt sich diese Prophetie? Dient bereits schon der Ältere dem Jüngeren? Wie sieht das Verhältnis zwischen diesen beiden Brüdern aus? Und wenn wir zuerst diese Geschichte lesen, so sehen wir durchaus eine Gleichwertigkeit zwischen diesen beiden Völkern. Wir sehen, dass tatsächlich die Nachkommen Jakobs mit den verwandten Völkern gleich auf sind. Wenn wir uns hier noch einmal eine Gliederung anschauen von dem, was wir bisher von Kapitel 28 bis 33 sehen, so haben wir hier wieder diese beiden Begegnungen Jakobs mit Gott und den Engeln, einmal in Bethel und einmal in Mahanaim. Aber dazwischen haben wir in Kapitel 29 bis 31, sehen wir, wie Israel Gleichwertigkeit mit Aram schafft. Wir sehen, eigentlich geht es Jakob nicht viel schlechter als Laban. Eigentlich ist es Jakob, wie wir heute Nachmittag noch sehen werden, der mehr und mehr den Reichtum Labans übernimmt. Und eigentlich ist Jakob mit seiner Familie mittlerweile Laban und seinen Söhnen gewachsen an Reichtum und an Wertigkeit. Und dann auch, wenn wir sehen, wie Jakob sich auf den Weg macht zu Esau, sehen wir, dass Israel auch Gleichwertigkeit mit Edom schafft. Wie heute Abend wir sehen werden, dass beide Brüder zueinander sagen, ich habe genug, es fehlt mir an nichts. Beide Riesenherden haben, Riesenfamilien. Wir sehen also hier durchaus, wie die beiden Völker Gleichwertigkeit miteinander haben. Aber wenn wir jetzt zu Kapitel 36 kommen, sehen wir, dass diese Gleichwertigkeit ins Wanken kommt. Dass langfristig gesehen es durchaus so aussieht, als ob die Nachkommen Esaus, die Edomiter, sehr viel mehr Fortschritt gemacht haben, sehr viel wohlhabender waren, ein sehr viel größeres und bedeutenderes Land als Israel noch zu dieser Zeit hatten. Setzen wir einmal hier fort in Kapitel 36, was wir auch schon in den Kapiteln 11 bis 35 getan haben. Dass wir einmal uns vor Augen führen, wie passen diese Geschichten in das große Bild, in diese 12 Abschnitte, in die Mose dieses Buch einteilt, rein. Da lesen wir hier wieder diese Formel, dies ist die Toledoth von X. Dies ist die Geschichte, dies ist das Geschlecht von X. Und in diesem Falle geht es hier um zwei Geschlechtsregister von Esau. Da lesen wir zum einen hier in Kapitel 36, Vers 1, dies ist das Geschlecht Esaus, der auch Edom heißt. Und dann setzt Mose noch einmal neu an mit der Beschreibung von Esaus Nachkommen in Kapitel 36, Vers 9. Dies ist das Geschlecht Esaus, von dem die Edomiter herkommen auf dem Gebirge Seir. Aber wenn wir uns diese Geschichte jetzt näher anschauen, sehen wir, eigentlich geht es hier gar nicht um Esau. Sondern diese Geschlechtsregister von Esau sind eine weitere Beurteilung dessen, was Gott in Jakobs Leben tut. Sie sind eine Beurteilung dessen, was eigentlich Jakob an den Verheißungen des Herrn hat. Auch wenn sie auf den ersten Blick eigentlich die Minderwertigkeit des Volkes Israels gegenüber den anderen Völkern andeuten. Da lesen wir hier in Kapitel 36, Vers 6 bis 8 zuerst einmal die folgende Beschreibung. Und Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Leute seines Hauses, seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern, die er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in das Land Seir hinweg von seinen Brüdern Jakob. Denn ihre Habe war zu groß, als dass sie beieinander wohnen konnten. Das Land, darin sie Fremdlinge waren, vermochte sie nicht zu ernähren, wegen der Menge ihres Viehs. So wohnte Esau auf dem Bergland von Seir. Esau, das ist Edom. Hochinteressant hier zu sehen, dass beschrieben wird, wie groß das Hab und Gut von Esau ist, auch von Jakob sicher an dieser Stelle. Aber es ist so groß, dass die beiden Brüder nicht mehr am selben Ort wohnen können. Also eine ganz andere Perspektive jetzt als die Geschichte, die wir bisher gelesen haben. Warum ist Esau nach Seir gezogen. Er hat sich ein anderes Land gesucht, um dort mit seinen Nachkommen zu leben, sich ausbreiten zu können. Er hat ein Land hinweg von seinem Bruder Jakob gewählt. Esau ist gen Osten gegangen, kann man hier literarisch sagen. Er hat sich einen anderen Ort gesucht als den, den Gott für die Nachkommen Abrahams und Isaaks verheißen hat. Es ging ihm sehr viel besser, so ist der Anschein, als Jakob. Er weitet sich aus. Wenn wir dann hier nochmal neu ansetzen in Vers 9 mit diesem nächsten Geschlechtsregister, so sehen wir, dass hier jetzt der Stammbaum Esaus erläutert wird. Es wird uns gesagt, wie die jeweiligen Söhne Esaus hießen. Es werden 10 Enkelsöhne hier namentlich erwähnt. Es ist interessant, dass hier eigentlich immer in den Geschlechtsregistern in dem ersten Buch Mose, die nicht zu dem Geschlecht der Verheißung gehören, die also die Dissidenten sind, das sind die, die immer die meisten Kinder haben. Das sind die, die die meisten Nachkommen haben. Die haben eigentlich immer das, was wir uns für die Patriarchen wünschen. Und da kommt die Frage auf, warum geht es denen so gut? Warum gibt es bei denen Gelingen? Aber bei den Patriarchen gibt es diese Missstände, diese Hindernisse, dieses Ringen. Diese Frage begleitet uns jetzt weiter in den Versen 15 bis 19, wo wir jetzt nicht nur das mehr über die Namen, die Nachkommen Esaus, das Geschlecht Esaus erfahren, sondern jetzt auch hören über Stammesfürsten. Stammesfürsten, wo hier jetzt 15 der Enkelsöhne Esaus namentlich genannt werden als Fürsten, die schon nach kurzer Zeit zahlreicher und einflussreicher waren als die Fürsten der Horiter. Ja, dieses Land Seir, wo die Edomiter, wo die Nachkommen Esaus sich niedergelassen hatten, dort wohnten bis zu diesem Zeitpunkt die Horiter. Aber als Esau kam, waren seine Nachkommen so reichlich, dass sie mehr und mehr die Horiter verdrängt haben. Wann ist das jemals bei den Israeliten geschehen? Bei den Nachkommen Jakobs? Wir sehen hier dieser krasse Fortschritt und Wohlstand bei der Familie Edoms. Letztendlich wurde dieses Land dann nicht mehr Seir, sondern Edom genannt. Es hat sogar den eigenen Namen Esaus jetzt hier angenommen. Und die Krönung dessen ist dann in Kapitel 36, Vers 31 bis 39, wo nicht nur die Stammesfürsten, die Namen der Stammesfürsten aufgelistet werden, sogar jetzt, sondern jetzt die Namen der Könige. Es werden unterschiedliche königliche Dynastien jetzt hier erwähnt, die von Esau, dem Vater der Edomiter, abstammen. Und eingeleitet wird dieser Absatz 31 bis 39 mit den Worten: Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor Israel Könige hatte, sind diese. Auch wieder hier. Geht Israel leer aus? Warum haben die anderen Völker das, was doch eigentlich Jakob und seinen Nachkommen verheißen wurde? Ein Vers, auf den Bruder Nesvogel später heute noch zurückkommt, oder morgen früh zurückkommt in der Predigt, lesen wir hier in 1. Mose 35, Vers 11 bis 12, wo Gott jetzt Jakob diese Verheißung gibt. Und Gott sprach zu Jakob: Ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Völkergemeinde soll von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Ein Volk, Könige, Land. Zu diesem Zeitpunkt kann Jakob davon noch nicht viel sehen. Er hat gerade mal 12 Söhne. Er hat immer noch nicht dieses Land, was eigentlich Abraham und seinen Nachkommen verheißen wurde, haben sie immer noch nicht eingenommen. Und von einem König ist weit und breit keine Sicht. Aber hier jetzt, in Kapitel 36, wird uns erläutert, all das hatte Esau und seine Nachkommen bereits schon. Und da ist natürlich die große Versuchung. Schwamm drüber. Vergiss die Verheißung Gottes. Wir können das auch anders angehen und hier den Erfolg selbst herbeiführen. Es kommt Neid auf und der Unglaube. Ist unser Gott ein Versager? Haben wir uns an den falschen Gott gehängt? Und da haben wir jetzt hier in Kapitel 36 die göttliche Perspektive. Bisher, all das, was wir beschrieben haben, ist nur die menschliche Perspektive, was der Mensch sieht. Aber Mose macht hier sehr deutlich, wie Gott diese Überwertigkeit, diese Mehrwertigkeit des Volkes der Edomiter beschreibt. Denn wenn wir jetzt als zum dritten Punkt kommen, unter diesem dritten Unterpunkt, so sehen wir, es ist Gott, der Mehrwertigkeit bei dem Volk Israel sieht gegenüber den anderen Völkern. Dann lesen wir einmal genauer, wie Jakob jetzt diese Geschichte beschreibt. Zuerst einmal sagt er zweimal, einmal in Vers 9 und einmal in Vers 43, Esau, das ist der Vater der Edomiter. Das überlesen wir schnell und machen uns da keine weiteren Gedanken. Aber das Volk Israel, was jetzt drauf und dran war, in das weiße Land zu ziehen, wie haben die das wohl gelesen? Wie haben die das wohl verstanden, wenn jetzt hier gesagt wird, Esau, wer ist dieser Esau? Das ist kein anderer als der Vater der Edomiter. Woran sie hier denken, ist an die Demütigung, die die Edomiter ihnen angetan haben. Wenn wir zurückdenken an 4. Mose Kapitel 20, an die Geschichte, wo Mose zu den Edomitern kommt und sie bittet, dass sie durch ihr Land hindurchziehen dürfen auf dem Weg zum verheißenen Land. Und der König der Edomiter sagt, ganz bestimmt nicht. Vergiss es. Durch dieses Land dürft ihr nicht hindurchgehen. Und sie gedemütigt werden und einen großen Umweg machen. Esau, eigentlich waren es doch Verwandte, eigentlich waren es doch Brüder. Aber nein, sie haben ihnen diesen Dienst nicht getan. Diese Geschichte würde sich viele Male wiederholen. Auch später beim Exil haben die Edomiter den Israeliten nicht beigestanden. Es waren ihre Erzfeinde. Es war klar, hier ist das Volk Gottes und hier sind die Feinde des Volkes. Aber sehen wir eine weitere Beurteilung. Als nächstes sagt Mose immer wieder wiederholt, Esau, das ist Edom. Das betont er. Ja, einmal in Vers 1, dann in Vers 8, dann in Vers 19. Und hier sehen wir jetzt, wie die göttliche Perspektive so ganz anders ist als die menschliche Perspektive. Dass Gott etwas ganz anderes sieht, wenn er Esau sieht, als wenn das Volk Israel hier die Edomiter sieht. Esau, das ist Edom. Im Hebräischen ist dieses Wort Edom klingt sehr ähnlich wie das Wort Rot. Und automatisch, wenn wir hören Esau, das ist Edom, denken wir an wie bitte? Das Linsengericht, ja? Roter Schleim. Das ist das, was Gott hier sieht. Ja? Ein schleimiges Gericht von Linsen. Was Gott sieht, wenn er den Esau sieht, sieht er hier, ist ein Mann, der für ein simples Gericht den Segen verkauft hat. Ein Verräter. Edom ist derjenige, über den dann später in Kapitel 24 vom 4. Mose der Prophet Bileam die folgenden Worte gesagt hat. Wir erinnern uns an diese Geschichte, wo eigentlich ja Bileam sie segnen sollte, das Volk Israel, sollte er verfluchen und immer wieder segnet er das Volk Israel. Aber im Rahmen, wo er jetzt Israel segnet, verfluchte auch Edom. Er sagt, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt aus Jakob hervor und ein Zepter kommt aus Israel. Er schlägt Moab auf beide Seiten und alle Kinder setzt aufs Haupt. Edom wird seine Besitzung und sie ihr zum Besitz seiner Feinde. Israel aber wird tapfere Taten tun. Wenn er sich jetzt das Volk Israel hier sieht, Esau, das ist Edom. Dann erinnert Gott sie, ja, sie sind erfolgreich. Sie haben das, wonach ihr euch sehnt, aber vergesst es nicht. Edom, das ist derjenige, über den gesagt wurde, der Tag wird kommen, wo euer Stern, wo euer König ihn schlagen wird und wo ihr das Land Edoms besitzen werdet. Esau, das ist Edom. Das ist die göttliche Beurteilung. Gott sieht einen Verräter. Gott sieht etwas, jemanden, der nichts wert ist. Er sieht jemanden, der unter dem Gericht steht. Genau das sollte das Volk Israel sehen, wenn sie jetzt den Fortschritt und den Reichtum dieser Nachkommen des Dissidenten betrachten. Aber wir kommen zu einer dritten, sehr entscheidenden Beurteilung. Und die führt uns jetzt zu Kapitel 37, Vers 1. Wer auch immer die Kapitel eingeteilt hat, im Genesis inspiriert sind sie ganz bestimmt nicht, hat hier einen Fehler gemacht. Denn lesen Sie jetzt mal in Kapitel 37, Vers 2. Was lesen wir in Kapitel 37, Vers 2? Dies ist die Geschichte von Jakob. In anderen Worten, also jetzt die Geschichte seiner 12 oder seiner 2 oder 12 Söhne. Das bedeutet also, Kapitel 37, Vers 1 ist der Abschluss des vorigen Abschnittes. Und dieser Vers ist jetzt der absolute Schlager. Denn was steht hier? Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Eine höchst bedeutende Aussage. Wo Gott jetzt sagt, das ist doch das, was entscheidend ist. Jakob hat nichts, aber wo hält er sich an diesem Moment auf? Ist er im Land des Ostens? Ist er weit entfernt von Gottes Verheißungen? Nein, er ist genau da, wo die Verheißungen Gottes stattfinden, in dem Land Kanaan, in dem Land seiner Väter. Und das war alles, was entscheidend war. Und das ist die göttliche Perspektive. Wo Gott sagt, du hast vielleicht nicht viel. Das, was alle anderen haben, du schaust und sagst, warum habe ich das nicht? Habe ich auf die falsche Karte gesetzt? Aber Gott sagt, hör zu, was entscheidend ist am Ende, ist, dass ich dich zu meinem Kind auserkoren habe, dass ich dich zu meinem Kind gemacht habe. Und wie groß ist die Versuchung für uns, dass wir um uns herum schauen und sagen, warum geht es mir so schlecht? Warum habe ich nicht das, was die anderen haben? Wo wir lernen müssen mit Jakob, hör zu, das alles Entscheidende, das, was am Ende zählt, dass wir Kinder der Verheißungen sind. Was am Ende zählt, ist die Erwählung des Herrn. Und so haben wir heute Morgen diese drei großen Lektionen gesehen. Am Ende ist es der Glaube, der zählt. Was für einen großen Gott wir haben, dass, obwohl wir alle ein Herz des Unglaubens haben, er ein Werk in uns tut. Und genauso wie wir es heute Abend bei Jakob sehen, zu uns, aus uns gläubige Menschen macht, die im Glauben und dann im Gehorsam, der auf diesen Glauben folgt, auf seine Verheißungen hinleben. Am Ende ist es das souveräne Handeln Gottes, das zählt. Wir haben einen Gott, der uns nicht im Stich lässt. Wir haben einen Gott, für den keine Missstände, keine Hindernisse zu groß sind, sondern der das Unmögliche tun kann und der es in seinem souveränen und vollkommenen Plan auch tut. Und am Ende ist es die Erwählung Gottes, die zählt. Am Ende ist das, was zählt, dass Gott gesagt hat, Ich will, dass du mein Kind bist. Und das auch ausgeführt hat, indem er uns bekehrt und neues Leben geschenkt hat. Wirklich, wenn wir es zusammenfassen, können wir heute Morgen sagen, am Ende zählt der Gott des Heils. Am Ende zählt Gott. Wir haben eben gesungen, nicht, dass unsere Liebe alles andere in den Schatten stellt, nicht, dass keiner unter uns mehr straucheln kann oder dass wir besser sind als andere Menschen auf der Welt. Nein, wir sind bestimmt nicht besser, aber wir sind besser dran. Das ist es, was wir gesungen haben. Das ist das, was wir glauben. Gott ist unser Gott. Er ist der Gott, der Erneuerung schenkt. Er ist der Gott, der seine Verheißungen hält. Er ist der Gott, der in seiner unbeschreiblichen Gnade uns zu einem Heil erwählt hat und dies durch Jesus Christus in unserem Leben umgesetzt hat, indem er uns mit Jesus Christus eins gemacht hat. Und so schließe ich heute Morgen mit den Worten des Propheten Jesajas. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. So kann ich nur sagen, wenn wir das Leben Jakobs uns betrachten und wie Moses hier für uns aufgeschrieben hat, siehe, dein Heil kommt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir können an diesem Morgen nur staunen, was für ein großer Gott du bist. Das alles Entscheidende am Ende ist doch, dass du Gott bist. Der Gott, dem nichts unmöglich ist. Aber auch der Gott, der in seiner unaussprechlichen Gnade uns zu seinen Kindern gemacht hat. Herr, dafür loben und preisen wir dich. Dass wir dich an unserer Seite haben dürfen, dass in Wirklichkeit aber wir an deiner Seite sein dürfen. Herr, das ist großartig und dafür loben und preisen wir dich. Vater im Himmel, du siehst vielleicht so manchen Schmerz in unseren Herzen, wo wir manchmal straucheln, wo wir zweifeln und uns fragen, warum haben alle anderen alles und ich nicht? Herr, lehre uns, dass wir zur Besinnung kommen und von dem Leben Jakobs lernen, worum es wirklich geht, was wirklich am Ende zählt. Und Herr, was unser einziger Trost im Leben und im Sterben sein kann, ist, dass wir Jesus Christus angehören. Und Herr, dass wir jemals Jesus angehören würden, ist einzig und allein ein Wunder, was du herbeiführst. Und dafür loben und preisen wir dich. So Herr, lass diese Worte Anwendung finden in unserem Herzen. Segne uns weiter an diesem Tag, wenn wir das Leben dieses schillernden Patriarchen Jakobs betrachten. Und möge es wirklich zu deiner Ehre dienen. Darum bitten wir jetzt in Jesu Namen. Amen.